Moin Hansa-Fans. Der Hansa-Podcast wird euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion, direkt in dein Ohr, wie immer mit Oliver Schubert. Mein Name ist Marit Scholz und wie soll es auch anders sein, zum Ende der Transferperiode, das Fenster ist ja geschlossen, bei der Kälte macht das auch Sinn, haben wir natürlich einen ganz speziellen Gast hier, unseren Direktor Profifußball, Amir Chapozadeh. Herzlich willkommen, Amir.
Hi Marit.
Hallo.
Hi Olli.
Amir, die letzten Tage, Wochen, die waren sehr intensiv. Wenn man ganz ehrlich ist, so ganz 100% ausgeschlafenen Eindruck machst du noch nicht. Konntest du jetzt wenigstens mal eine Nacht durchpennen?
Ja, wie du sagst, die letzten Wochen und die letzten Monate vor allen Dingen, die waren sehr intensiv. Es war schon ein besonderes, ein sehr intensives Wintertransferfenster für uns. Nicht nur auf der Abgabenseite, wir haben ja auch mit Lukas Kunze nochmal einen Spieler geholt. Von daher habe ich jetzt mal die erste Nacht gehabt, wo ich mal ein paar Stunden länger schlafen konnte.
Und dabei sagt man ja immer, Wintertransferphase ist eigentlich die entspannte, da passiert nicht viel. Das war in der Tat überhaupt nicht der Fall, ne?
Ja, ich glaube, am Ende sind wir des Besseren dann irgendwo belehrt worden, wie schnelllebig auch dieses Fußballgeschäft ist. Und ja, da passieren dann manchmal Dinge, die völlig unerwartet dann auch irgendwann aufploppen.
Du machst den Job ja logischerweise schon ein paar Jahre, paar Tage. Hast du so eine Wintertransferperiode schon mal erlebt bislang? Oder ist das schon doch auch nochmal außergewöhnlich gewesen?
Ja, definitiv war es außergewöhnlich aus vielen Aspekten. Aber in meiner Zeit, als ich auch in Österreich gearbeitet habe, in der Bundesliga, haben wir sicherlich auch das ein oder andere Transferfenster gehabt, was sehr, sehr aufregend gewesen ist. Ich glaube auch einmal einen Deal nach England in die Championship, wo wir genau eine Minute, bevor das Transferfenster dann geschlossen hat, einen Transfer Vollzug melden konnten dann für auch eine besondere Summe damals nach England. Und von daher weiß man, dass die Leute in der UK auch immer alles auf den letzten Drücker dann machen.
Wir gehen gleich nochmal ganz detailliert auf alles, was jetzt so in den vergangenen Wochen und vor allem Stunden und Tagen passiert ist. Aber was viele Außenstehende vielleicht gar nicht wissen, da müssen ja viele Rädchen ins andere greifen. Es gehören ja ganz viele auch rund um den FC Hansa Rostock mit dazu, die funktionieren müssen und die da sein müssen. Stichwort Landesfußballverband.
Ja, auch da ist es so, dass du bis einer bestimmten Uhrzeit den Spieler, wenn du einen Spieler abgibst, dann auch abmelden musst. Das war dann jetzt am Montag bis 0 Uhr musst du den Spieler abmelden im Falle von Ryan. Und dann hast du natürlich, wenn du einen internationalen Transfer machst, auch das TMS-System von der FIFA, wo beide Vereine auch, wie im Sommer dann bei Emil Holten zum Beispiel auch, die Verträge hochladen müssen. Und da muss halt auch beidseitig alles passen, so dass dann irgendwann grünes Licht kommt, dass der aufnehmende Verein dann die ITC heißt das, glaube ich, die Spielgenehmigung oder den Spielerpass dann beantragen kann.
Das heißt, im konkreten Fall, Ryan Naderi, wissen wir ja nun alle, wann wir mit der Meldung rausgegangen sind, musste auch der Landesfußballverband dann ein paar Überstunden schieben?
Nicht wirklich. Du musst es halt nur per E-Mail dann irgendwann die Eckdaten rüberschicken. Das muss bis 0 Uhr geschehen. Klar war der Landesfußballverband auch vorher involviert. Und auch da hat Julia einen sehr, sehr guten Job gemacht, unsere Teammanagerin, die auch bis nachts hier noch gewesen ist, um dann auch 4 Minuten, bevor auch da die letzte Frist war, alles über die Bühne zu bringen, digital.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Zeiten. Ich habe es immer im Kopf gehabt, am Montag um 20 Uhr ist Feierabend, was da nicht passiert ist, findet nicht statt. Wie kommt das zustande? Kannst du es vielleicht nochmal erklären für alle, warum man nachts um 1 noch was rausschicken kann?
Ja, das ist dann in Deutschland so. In Schottland war es dann der Fall, dass die bis 12 Uhr noch ein Zeitfenster hatten, dass sie noch ein paar Stunden länger Dinge abwickeln können. Und somit ist es von der Liga her immer unterschiedlich. Es geht dann immer darum, wann dann der aufnehmende Verein, der Verband dort ihre Fristen hat. Und in Schottland war es dann, wie gesagt, 0 Uhr, beziehungsweise da muss man ja auch wissen, dass es dort auch eine Zeitverschiebung gibt von einer Stunde. Das heißt, die Schotten haben ein bisschen mehr Zeit gehabt als wir und wir waren eine Stunde voraus.
du hast es jetzt schon angesprochen oder wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, Ryan Adairi ist natürlich das alles überstrahlende Thema in den letzten Tagen gewesen. Wann hatte sich denn angebahnt, dass da tatsächlich noch eine Entscheidung fällt, die dann lautet, wir geben den Spieler tatsächlich in der Winterpause noch ab?
Ja, ich glaube, da muss man auch in den Sommer zurückgehen. Es gab schon im Sommer eine Anfrage aus der zweiten Liga, wo wir aber den Spieler nicht abgeben wollten, weil er, ja, weil wir schon damals vom Potenzial von Ryan wussten und dass, wenn er mal auch verletzungsfrei bleibt, dass er sich positiv entwickeln kann. Und ja, dann ging es irgendwann, war das Sommertransferfenster zu, dann ging es weiter. Irgendwann im Herbst hat sich der Verein nochmal gemeldet. Das war, glaube ich, ja, ich glaube, kurz vor dem Stuttgart-Auswärtsspiel. Und von da an hat es eigentlich eine Dynamik genommen, wo ja Anfragen aus Deutschland, internationale Vereine sich gemeldet haben, wir aber auch ganz klar denen gesagt haben, dass wir den Spieler im Winter nicht abgeben werden. Und ja, die Vereine haben nicht locker gelassen, haben trotzdem Angebote geschickt. Und schlussendlich, ja, auch jetzt vor dem Ingolstadt-Spiel in der Halbzeitpause, bei Magenta habe ich ja auch ganz klar auch mit voller Überzeugung gesagt, nach Rücksprache auch mit dem Trainer, mit den Gremien, dass wir den Spieler nicht abgeben, weil er viel zu wichtig auch für uns ist. Ja, und Glasgow hatte, glaube ich, noch am Sonntag weiß ich nicht wann, am Sonntag noch ein Spiel gab, wo sie 0-0 gespielt haben, wo ein großer Transfer von ihnen geplatzt ist, wo dann eigentlich ab Sonntagnachmittag eine unglaubliche Dynamik da reinkam und ja, es ging dann ja fast die ganze Nacht durch, also wirklich hat keiner geschlafen, also weder die Kollegen von Glasgow noch wir, wieder auch unsere Gremien etc. Und das war eigentlich Wahnsinn, wie viel Dynamik da noch da reingekommen ist.
Bevor wir uns dem Sonntag und dem Montag noch mal ein bisschen intensiver widmen, kannst du vielleicht noch mal einen Einblick geben. Es ist ja immer so von einer, sag mal, einer guten Handvoll Vereinen die Rede gewesen, die von denen man offiziell dann irgendwie aus den Medien auch erfahren hat, wer hier wohl alles ein Angebot abgegeben hat. Mit wie viel wirklich ernstzunehmenden Angeboten habt ihr euch so, sagen wir, seit Anfang Dezember auseinandersetzen müssen, ohne dass du jetzt die Vereinsnamen nennst, aber das waren wahrscheinlich mehr als die 5, 6, die man regelmäßig gelesen hat.
Ja, ich glaube auch, wir gehen gewissenhaft mit den Themen um, dass wir jedes Angebot irgendwo ernst nehmen, aber ja, schlussendlich stand ja, fast jeder Verein, jede Bewegung war dann medial. Ich habe das Thema ja auch öffentlich kritisiert, dass ich damit auch nicht einverstanden bin und ja, auch das auch deutlich gesagt, dass wir uns davon nicht beeinflussen lassen, dass irgendjemand meint, auf uns Druck auszuüben etc. So, ich glaube, ja, das weiß ich nicht, die Berater das vielleicht nicht verstehen, dass das eigentlich nicht viel bringt. Unnötig, weil wenn das Transferfenster dann auch irgendwann um ist, dann der Spieler nicht wechselt, so, dann wird der Spieler trotzdem performen müssen. Und ja, was man aber auch Ryan trotzdem sehr, sehr hoch anrechnen muss, dass es trotzdem keine Selbstverständlichkeit ist. Das geht seit Sommer so. Das war ab dem Herbst ganz extrem. Da sind Vereine, die dann international spielen. Da ist es auch ganz normal, dass ein Spieler, der vor 1,5 Jahren noch in der Regionalliga gespielt hat, der gerade 22 Jahre geworden ist, der auch 1, 2 kleinere Verletzungen hier gehabt hat, natürlich auch für sich irgendwann eine Entscheidung im Kopf trifft, dass er gerne den nächsten Schritt machen wollen würde. Da geht es klar um eine sportliche Weiterentwicklung für ihn. Da geht es aber auch um finanziellen Rahmen für so einen Jungen. Und von daher muss man ihm das echt sehr, sehr positiv und hoch anrechnen. Wir irgendwann das Gefühl hatten, gerade in dieser Phase, dass er eigentlich noch besser wird, dass er das alles irgendwie von sich fernhalten kann und ja, dieses richtig geile, emotionale Tor dann auch gegen Aue in der letzten Sekunde macht, gegen Mannheim sich da reinwirft, 3 Tore vorbereitet und auch gegen Ingolstadt aus meiner Sicht, ja, glaube ich, alles gegeben hat. Bisschen Pech hatte. Ich glaube, auch in dem Spiel kann er doppelt treffen. Einmal hält der Torwart in der ersten Halbzeit mit dem Reflex sehr gut. Einmal kriegt er es dann nicht hin, aus 3 Metern dann den Ball ins Tor zu schießen. Von daher sagt das auch was über seinen Charakter aus.
Aber jetzt hat er die Frage gar nicht richtig beantwortet, wie viele Vereine sich wirklich interessiert haben, ja, für ihn, also auch ernst zu
nehmen. Ich glaube, es steht ja auch öffentlich teilweise, ich glaube, wenn man bei Transfermarkt mal reingeht, werden diese Vereine dann irgendwann auch aufgelistet. Da stehen irgendwelche Prozentzahlen, wie wahrscheinlich ein Transfer ist. Und ich glaube, sehr, sehr viel davon, es stimmt dann auch. Ich kann es ehrlich gesagt am Ende auch jetzt nicht sofort aus dem Kopf sagen, wie viele Vereine es waren. Es waren auf jeden Fall einige Vereine national, aber auch einige Vereine international.
Medial stand ja immer im Raum, oder war mal die Rede von dem kleinen Maulkorb, den wir Ryan verpasst haben. Das haben wir natürlich aus bestimmten Gründen gemacht und das ist auch nicht nur eine Entscheidung von unserer Seite gewesen. Auch Ryan, ich habe auch mit ihm gesprochen, war es, glaube ich, ganz recht, dass der ganze Wirbel ein bisschen von ihm weggehalten wird. Du bist ja näher dran. Wie hat Ryan das denn alles irgendwie weggesteckt? Hat er sich sehr viel Gedanken gemacht? Hat ihn das sehr beeinflusst?
Ja, ich glaube, mittlerweile bin ich auch ein paar Jahre dabei, auch wenn ich die Medienkollegen schätze. Ja, weiß man ja auch, was da dann immer für Fragen kommen. Und der Junge ist gerade 22 geworden, ist kein Medienprofi. Da werden sicherlich auch ein paar Fragen zu seiner Zukunft kommen und nicht eben nur über die Leistungen, die er vielleicht auf den Platz bringt, gute Leistungen, die er gebracht hat. Und unser Bedürfnis war es einfach auch, Ryan in Schutz zu nehmen, Ryan von diesen Themen irgendwo fernzuhalten. Auch er wollte sich auf seinen Fußball fokussieren und nicht um den ganzen Kram, der dann irgendwo öffentlich war, täglich öffentlich war, wo sich auch viele verrückte Dinge bei ihm abwickeln oder entstanden sind, dass sich dann, weiß ich nicht, wie viele Berater wahrscheinlich bei ihm melden, wie viele Vereine melden, Freunde und Familie jeden Tag fragen, oh, wie sieht's aus, jetzt wieder das nächste Gerücht. Und wir wollten ihn einfach schützen, damit er sich voll und ganz auf das Wesentliche, und das ist dann der Sport, das sind dann die Leistungen auf dem Platz, fokussieren kann.
Zumal er ja bis zum Schluss eigentlich auch gar keine verbindliche Aussage hätte treffen können, weil wir haben ja gerade erfahren, dass das wirklich im Schlusssport dann entschieden wurde, wie seine Zukunft aussieht, ne?
Ja, von daher, wir haben selber ja am Ende nicht mehr damit gerechnet, dass es nochmal so dynamisch wird und so kurzfristig sich, ja, völlig verrückt entwickelt.
Bevor es dann zu dieser endgültigen Einigung gekommen ist, hatte man so ein bisschen das Gefühl, es wird sich wahrscheinlich alles auf den Sommer hinaus vielleicht entscheiden. War das so der eigentliche Plan, den ihr noch bis zum Ingolstadt-Spiel ungefähr hattet?
Es wäre sicherlich auch eine Option gewesen, aber wir hatten gar keinen Druck. Wir haben einen langfristigen Vertrag abgeschlossen, als wir Ryan geholt haben. Wir hatten gar nicht den Druck, jetzt zwingend auch vielleicht für den Sommer einen Deal zu machen. Und auch da stand ja im Raum, zumindest in den Medien, dass er verkauft werden soll und bis zum Sommer noch hier bleibt. Auch da weiß ich nicht, ob das so optimal gewesen wäre für die Situation. Nehmen wir mal an, wir würden vielleicht ein, zwei Spiele nicht gewinnen und er vielleicht keine gute Leistung bringen, was völlig normal ist, wenn einen jungen 22-jährigen Spieler beim Traditionsclub, bei einem sehr großen, sehr emotionalen Club auch, so was dann vielleicht wieder für eine Unruhe reingekommen wäre. Und dann war es irgendwann auch für uns wichtig, einfach Klarheit in dem Thema auch zu schaffen, dass alle irgendwo Klarheit haben und nicht nochmal so ein nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie vielleicht nochmal bis zum Sommer auszuleihen.
Du hast ja schon gesagt, dass Ryan ja dann irgendwann selber auch mit dem Wunsch auf dich und die sportliche Leitung zugekommen ist, zu sagen, diese Chance, die da im Raume steht, die will ich einfach jetzt schon beim Schopf verpacken. Jetzt mal aus Spielersicht, konntest du ihn da gut verstehen?
Ja, als Spielersicht konnte ich das absolut verstehen, weil nochmals da unglaublich Dynamik drin war, sich da Bundesligisten gemeldet haben, Zweitligisten sich gemeldet haben, Vereine, die international spielen. Und von daher, klar, aus Sportlersicht kann ich das auch irgendwo verstehen. Und da gibt es immer auch die andere Seite, so, ich bin jetzt kein Spieler mehr, ich bin Sportdirektor, und da steht immer der Verein im Vordergrund und die Mannschaft. Das ist dann unser Blickwinkel. Und Ryan ist ein Spieler, der sehr intelligent ist, sich sehr viele Gedanken auch irgendwo macht. Wir hatten sehr viele Gespräche, ob er dann mit seinem Trainer, ob sogar mit Ben oder auch mit mir, sehr viele gute Gespräche. Klar hast du nicht so einen Einfluss wie der Berater dann auch vielleicht. Aber am Ende glaube ich, wenn er irgendwann auch Ruhe findet, kann er das dann schon auch für sich einordnen, dass wir, ich glaube, vor anderthalb Jahren, als ich dann auch hier begonnen habe, auch für unsere Verhältnisse ein bisschen Geld investiert haben, dass er ja in dem ersten Jahr vielleicht auch die Momente hatte mit den beiden Verletzungen, die sicherlich nicht einfach waren. Und ja, ich wie immer auch an ihn geglaubt haben trotzdem. Und ich dann irgendwann auch zu ihm gesagt habe, aus meinen Erfahrungen, dass er sich nicht verrückt machen soll. Das Einzige, was er beeinflussen kann, sind seine Leistungen. So, wenn die gut sind, dann werden vielleicht nochmal sich andere Dinge entwickeln, als jetzt in Anführungsstrichen nur die zweite Liga, was sicherlich auch ein toller Schritt ist. Aber ja, er hat es dann gut ausblenden können und hat dann ja gute Leistung irgendwo gebracht. Sicherlich jetzt die Woche vor dem Ingolstadt-Spiel war dann, ja, was dann sehr, sehr anstrengend auch für alle. Das hat man in der Trainingswoche auch gesehen, dass ihn das natürlich noch mehr beschäftigt, weil das Transferfenster schon langsam auch so zu Ende geht. Ja, wir haben auch Diskussionen gehabt, wo wir unterschiedlicher Meinung gewesen sind. Das gehört dann auch dazu und von daher, ja, glaube ich, war es dann am Ende für alle Parteien auch irgendwo gut, dass diese Entscheidung dann so getroffen wurde, wo alle dann auch irgendwo mit dem Ergebnis zufrieden sind.
So schmerzhaft der Abgang aus sportlicher Sicht natürlich nachvollziehbarerweise ist. Aber irgendwie kann man auch ein bisschen stolz sein auf eure Scouting-Abteilung. Wir haben uns ja auch drüber unterhalten und ich habe ja damals auch schon immer gefragt, das kann doch nicht sein, dass wir die Einzigen waren, die einen Blick hatten, dass der Junge richtig Potenzial hat. Ich glaube, da war Thomas Fink auch federführend oder wer hat ihn eigentlich entdeckt?
Ja, das ist immer auch so das Thema, wir schmücken uns da nicht immer, das ist jetzt meine Arbeit oder das ist Thomas' Arbeit oder ich weiß es nicht so, wir definieren uns als Team, so wie es auf dem Platz auch sein sollte und von daher, wenn solche positiven, außergewöhnlichen Ergebnisse bei rumkommen, so dann hat jeder seinen Teil dazu geleistet. So, wir haben jetzt auch nochmal gesprochen gehabt, Thomas und ich, und habe gesagt, Thomas, komm mal zurück vor 1,5 Jahren, als wir hier begonnen haben, und die Umstände einfach extrem schwierig gewesen sind nach dem Abstieg, wo hier auch, ja, vielleicht verständlicherweise auch so eine Untergangsstimmung war, wo wir in ganz vielen Bereichen, Scouting, Athletik, Reha, Teammanagement, wieder überall von Null beginnen mussten. Und ja, das Sommertransferfenster, als wir begonnen haben, auch extrem schwierig war, weil wir sehr, sehr spät in dem Markt drin waren, wo die meisten Spieler schon weg waren. Und da irgendwo nochmal kreativ zu sein, sein Netzwerk zu nutzen, dass wir trotzdem für diese Umstände, ich glaube 2 Wochen bevor das Transferfenster dann zu war, haben wir noch 4 oder 5 Spieler geholt, unter anderem Ryan, unter anderem Sigurd Haugen. Und ja, damals im Sommer war es auch so, dass wir lange um Ryan auch gekämpft haben und etliche Angebote, eigentlich wie jetzt vielleicht auch, nicht angenommen worden sind und wir dann den Durchbruch erst 2 Wochen vor Ende des Transferfensters dann hatten. Natürlich ist man jetzt stolz, ja, irgendwo auch zusammen Geschichte geschrieben zu haben, ob das jetzt unseren Verein betrifft oder auch ja, den Transfer grundsätzlich in der dritten Liga. Und ja, jetzt auch unser Verein Hansa Rostock national und international auch sehr positiv wahrgenommen wird.
Es ist von Rekordzahlen die Rede, was die dritte Liga angeht. Es ist von Rekordzahlen, was Hansa Rostock angeht, die Rede. Wir werden jetzt hier nicht über detaillierte Zahlen sprechen, aber du kannst schon bestätigen, dass dieser Rekord aus Anfang der 2000er Jahre, als dort damals Viktor Agadi für 10 Millionen Mark, was umgerechnet etwa 5,1 Millionen Euro ist, überboten wurde. So viel kann man dazu schon sagen. Also dass zumindest die Aussage, dass es ein Rekordtransfer ist, soweit stimmt.
Ja, ist eigentlich auch für mich auch wieder besonders. Ich bin, glaube ich, 2004, meine ich, dann zu Hansa gekommen. Und das Thema war ja für mich schon als Spieler so ein bisschen präsent. Hansa, erste Bundesliga, Viktor Agali, der höchste Transfer mit, weiß ich nicht, 5,1 Millionen oder 5 Millionen oder 10 Millionen Mark damals zu Schalke gewechselt. Und das war dann als Spieler schon präsent. Und natürlich verfolgst du das bis heute weiter und sagst, ja, ist Viktor immer noch irgendwie präsent gewesen. Und wenn du dann jetzt als Sportdirektor beginnst, natürlich hast du mal ein Auge drauf und sagst, okay, der höchste Transfer der Vereinsgeschichte ist immer noch Viktor Agali nach über 25 Jahren, glaube ich. Und ja, denkst, okay, wie sollte so ein Szenario mal aussehen, wenn man auch irgendwann Marktwerte schaffen möchte, dass man sowas vielleicht auch als Ziel hat und überbieten möchte, dass ein Verein dann vielleicht in der ersten Bundesliga wieder ist, dass Hansa vielleicht wieder in der Bundesliga ist, um so einen Hebel zu haben, um so viel Geld einzunehmen. Und dass das jetzt 1,5 Jahre später sich so entwickelt mit einem Spieler aus der dritten Liga, ja, das kann ich auch ehrlich gesagt noch nicht so realisieren, aber ist sicherlich für mich ein besonderer Moment, weil es halt für mich immer sehr, sehr präsent auch war, dieses Thema Viktor Agalli.
Nun hast du davon gesprochen, dass der Sonntag viel Dynamik hatte, dass da viele Leute im Prinzip auch so ein Stück weit mitgeredet haben, zumindest immer wieder informiert werden mussten und auch wollten und auch natürlich logischerweise, um dann Entscheidungen fällen zu können. Gab es sowas wie Maßgaben vom Vorstand, vom Aufsichtsrat, dass man sagt, also unter dieser Grenze auf gar keinen Fall oder diese Bedingung muss mit rein verhandelt werden oder hat man dir da komplett freie Hand gelassen?
Ja, ich glaube, auch da sind wir ein sehr gutes Team gewesen. Ich hatte auch vorher schon mal betont, auch mit Ronny mal gesprochen gehabt, dass es irgendwann auch bei solchen Themen sein kann, dass, weiß ich nicht, der Spielerberater oder ein Verein vielleicht bei mir nicht durchkommt, dass sie dann irgendwann versuchen, einen von euch aus den Gremien, war dann in dem Fall Ronny Maul, kontaktieren und dann vielleicht auf die Tränendrüse drücken. Und ja, da waren wir abgestimmt, waren sehr gut abgestimmt. Das war trotzdem manchmal nicht so einfach. Also Aufsichtsrat, Vorstand waren involviert. Und klar habe ich immer mal zwischendurch mal abgedatet, wie so der Stand auch ist. Schlussendlich am Ende wurde es natürlich schwieriger, weil die Dinge dann über Tage, über Nächte dann liefen und du auch alle irgendwo versuchen musst, über Nacht irgendwo kontaktieren zu können, um ja speziell dann auch an dem Sonntag, Montag schließt das Transferfenster, alle, sowohl die Leute von Glasgow, wir, Ryan und sein Berater, über Nacht die Handys angelassen haben. Und ja, das hat dann über Nacht eine Entwicklung dann genommen, wo ich dann auch Ronny mehrmals in der Nacht angerufen habe, Ronny wieder Sebastian Eggert angerufen hat. Und deswegen ist es eigentlich auch cool gewesen, dass wir da auch ein Team gewesen sind und auch alle irgendwo kontrovers diskutiert haben. Aber am Ende wir auch zusammen, das möchte ich auch nochmal betonen, mit dem Trainer zusammen, mit den Gremien zusammen auch diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben.
Ja, am Ende des Tages gibt es natürlich auch Fanstimmen, die sich so ein bisschen Sorgen machen, die natürlich einen großen Wunsch haben, den wir, glaube ich, alle teilen. Wie kannst du denjenigen die Sorge ein bisschen nehmen?
Ja, natürlich ist es auch irgendwo verständlich, dass man sich darüber Sorgen macht und ist ja nicht so, dass wir auch uns nicht ja jetzt über Monate mit dem Thema auch täglich auseinandergesetzt haben. Schlussendlich ja, wollten wir jetzt nicht kurzfristig denken und sagen, wir behalten den Spieler zwingend bis zum Sommer hier, weil auch da hast du keine Garantie, dass du mit einem Ryan Naderi aufsteigst. Du hast keine Garantie, dass der Spieler gesund bleibt. Und irgendwann ab diesen Summen, die dann auch vielleicht öffentlich kolportiert werden und genannt werden, hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung. So, dem Verein geht's Gott sei Dank gut. Man darf aber auch da nicht vergessen, wie es vor knapp 12 Jahren aussah, als der Verein kurz vor der Insolvenz stand und Rolf Ergeti den Verein gerettet hat. Und immer noch aus dieser Zeit der Verein Verbindlichkeiten hat. So, das ist auch für mich irgendwann auch ein Ziel und vielleicht auch ein Traum, dass wir auch zeitnah irgendwann schuldenfrei sind. Und deswegen längerfristig gedacht, auf der Basis, die wir jetzt haben, ist es sicherlich nochmal, dass wir deutlich mehr Stabilität haben, deutlich mehr Möglichkeiten haben, sicherlich auch gucken, dass wir unsere Verbindlichkeiten, die wir haben, auch sicherlich auch abbauen werden. Und deswegen, das ist wichtig, diese Dinge dann auch irgendwo richtig einzuordnen. Und die Fallhöhe wäre viel zu hoch gewesen, wenn du den Deal dann vielleicht auch nicht machst, weil du hast keine Garantien. Man hat ja auch gesehen am letzten Transfertag, wie einige Vereine dann nochmal agiert haben in der dritten Liga. Und ja, ich will nicht von All-In sprechen, aber 6-7 Vereine da nochmal sehr viel Geld investiert haben. Und ja, wir aber auch die sportliche Situation so einordnen und so einschätzen, dass wir sagen, ja, sportlich ist es irgendwo ein Verlust, aber wir haben Spieler wie Maxi Kraus, wir haben Chris Ken Zombie, wir haben Adi Lebo, wir haben Leon Reichert, wir haben Lukas Wallner, also wir haben David Hummel, der uns ganz, ganz viel Freude gemacht hat in der Vorbereitung, die meisten Tore geschossen hat, der in den ersten Spielen plus DFB-Pokal auch sehr viel Pech hatte. Ich glaube, das DFB-Pokalspiel hier gegen Hoffenheim, wo der Gegner den Ball noch von der Linie kratzt, wo er den Torwart schon ausspielt. Die Aktion, wo er sich dann gegen Ingolstadt verletzt, wo er super in die Tiefe läuft und schon vor dem Tor steht und sich dann verletzt hat. Also ich sag, wenn es auch bei David ein Tick besser gelaufen wäre, hätte er auch schon bei 2-3 Toren stehen können. Emil Holten hat jetzt nicht so viel Spielzeit gehabt als Einwechselspieler. Der hat den Sommer durchgespielt mit seinem Verein. Der hat international gespielt. Der hatte gar keine Pause gehabt, wie Viktor Berg auch. Also diese Winterpause tat den gut. Man sieht, dass Emil deutlich stabiler ist, deutlich frischer ist. Von daher haben wir die Jungs, die jetzt vielleicht auf der Bank sind oder vielleicht auf der Tribüne gesessen haben, die alle irgendwo in der dritten Liga sicherlich auch als Stammspieler agieren könnten. Und das ist dann auch wieder eine Chance, und um da auch noch enger zusammenzurücken, um, ja, natürlich hört man jetzt auch raus, auch von Konkurrenten vielleicht oder von Medienleuten, man hat möglichen Aufstieg verspielt etc., aber es spornt uns auch alle wieder irgendwo an aus der Gruppe, und am Ende ist es ein Mannschaftssport, ist kein Einzelsport, ja, als Team in die Rückrunde zu gehen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der am meisten traurig war, schon der Cheftrainer war, weil er sich natürlich darauf eingestellt hat, mit Ryan zusammen in der Rückrunde für ordentlich Furore zu sorgen.
Ja, natürlich. Es ist ja immer für mich, für Daniel auch immer wichtig, wir Priorität haben wir immer die sportliche Entscheidung, dass wir natürlich auch sportlich entscheiden, und das ist immer das Wichtigste. Auf der anderen Seite natürlich darf man bei diesen Summen, die dann auch irgendwo auf dem Tisch stehen, das Wirtschaftliche nicht aus den Augen verlieren. Und ja, Daniel und ich haben ein sehr gutes, ein sehr offenes Verhältnis, reden und diskutieren über alles. Und ich habe ihn auch die ganze Zeit in diese Themen eingeweiht und mitgenommen. Ich kann es auch irgendwo verstehen, aber ich habe ja auch vorhin betont, dass alle Trainer, Sportdirektor und Gremien hinter dieser Entscheidung dann auch stehen, die wir getroffen haben, und auch irgendwo da jetzt Ruhe und Klarheit haben.
Du hast schon kurz davon gesprochen, man möchte den Verein wirtschaftlich weiter auf solide Füße stellen. Das heißt, ist das Geld schon in irgendeiner Form verplant? Ich meine, du hast davon gesprochen, dass wir immer noch Verbindlichkeiten haben, ganz klar. Wir haben gerade ein Riesenprojekt gestemmt mit den neuen Flutlichtmasten. Dann gibt es natürlich auch schon Pläne für die Sommertransferperiode. Also sprich, ist das Fell des Bären schon so ein bisschen verteilt?
Ja, sicherlich werden wir nicht blind alles in die Mannschaft hauen und irgendwelche utopischen Summen jetzt für Ablösesummen oder für Gehälter verwenden. Auch da gucken wir mal, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten agieren und auch irgendwo bodenständig agieren und nichts Verrücktes machen. Und am Ende, ja, ist es dann die Entscheidung auch der Gremien zu gucken, was man final mit dem Geld macht. Sicherlich ein kleiner Teil wird irgendwann in die Mannschaft fließen, aber auch definitiv für Infrastrukturprojekte oder auch für unsere Verbindlichkeiten vor allen Dingen auch zu verwenden.
Und ich meine, wer so viel Geld reinholt in den Verein, glaubt, der hat dann auch ganz gute Karten, wenn es dann vielleicht bei einer kniffligen Geschichte um ein paar Euro mehr geht, als vielleicht vorher geplant, um dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr zu bekommen, als vielleicht vorher vereinbart war, oder?
Ja, Argumente zumindest sollte man jetzt dafür haben, ja.
Inwieweit findest du es auch gut, dass wir mal wieder nach einer sehr langen Zeit unter Beweis gestellt haben, dass Hansa Rostock ein Sprungbrett für junge Spieler ist, die sich für Höheres empfehlen wollen?
Ja, ist mir natürlich auch ganz wichtig, die Sachen, die ich vielleicht mal auf der Pressekonferenz oder bei meiner Bewerbung in den Gremien gesagt habe, dass das nicht einfach nur leere Luft ist, sondern wir haben auch gesagt, dass wir ein Entwicklungsclub sein wollen, dass wir Spieler, ob sie aus Mecklenburg-Vorpommern kommen oder auch irgendwo aus Deutschland oder aus dem Ausland kommen, auch weiterentwickeln, dass wir Marktwerte für den Verein schaffen wollen und auch ein Sprungbrett für solche Jungs auch sein wollen wieder. Ich glaube, jetzt sieht man, dass wir einige spannende Jungs haben, die wir ja auch aus dem eigenen Stall haben, die aus der Region kommen, die hier Stammspieler mittlerweile sind, aber auch jetzt im Fall von Ryan, ein hochveranlagten Spieler, aus der zweiten Mannschaft von Gladbach geholt haben, der ja hier die Bühne hatte, der sich super entwickelt hat und am Ende eine Win-Win-Situation für alle entstanden ist. Und jetzt auch, glaube ich, sind das Argumente künftig bei Beratern oder auch bei Spielern zu sagen, ja, die Spieler können sich hier weiterentwickeln, sie haben diese Bühne und wenn sie irgendwann, nun mal so ist der Fußball, schneller entwickeln als der Verein, so, dann müssen halt auch alle Parteien irgendwo glücklich sein und in diesem Fall war es dann so. Ja, nachdem das Transferfenster auch geschlossen hatte, kannst du dir vorstellen, sind auch einige Bewerbungen für den Sommer schon hier eingetroffen, weil das auch die Runde macht bei Beratern, die dann eben diese Dinge dann auch irgendwo wahrnehmen.
Viel interessanter ist ja für mich, wie viele Abwerbeversuche gab es denn für einen Amir Shahbazadeh, der so einen Deal eingetütet hat? Gab es da auch schon Vereine, die angeklopft haben, wenn du das überhaupt so sagen darfst?
Ja, es gab sicherlich mal, aber es hatte jetzt nichts mit dem Transfer zu tun, auch mal die Situation, dass jemand vielleicht auch mal bei mir reinhorcht, aber nochmals, ich bin froh, hier zu sein, ich bin glücklich, hier zu sein und aktuell beschäftige ich mich gar nicht mit diesen Themen und von daher, ja.
Wir haben ja mit dir und Daniel auch kürzlich erst verlängert, also du bleibst uns noch ein bisschen erhalten, werden wir schon dafür sorgen, aber ihr habt beide schon eine wunderbare Brücke geschlagen. Wir haben über junge, talentierte Spieler gesprochen und auch da gab es ja zwei Entscheidungen, die wir noch gar nicht offiziell verkündet haben, aber die du jetzt vielleicht ganz offiziell hier im Podcast verkünden kannst.
Ja, wir haben den Vertrag mit David Hummel nochmal ausgedehnt. Wir haben, ich habe es vorhin einmal gesagt, zu David nochmal, dass David eine ähnliche Situation vielleicht auch bei seinem alten Verein hatte in Homburg. Da hat der Phil Harris vor ihm gespielt, der aktuell in Kiel ist, der dann auch bei Homburg sehr viele Tore geschossen hat und David war dann eher vielleicht auch so ein bisschen außen vor. Und hatte dann, als der Phil Harris weg war, ich glaube am Ende 15, 16 Tore in der Regionalliga Südwest geschossen, hat hier dann im Sommer ja in der Vorbereitung die meisten Tore bei uns geschossen, hatte echt in den ersten Spielen ein bisschen Pech gehabt, aber hatte tolle Leistung gebracht. Von daher hoffe ich, dass sich die Geschichte vielleicht auch nochmal wiederholt und ja, unabhängig davon, ob er jetzt zuletzt dann vielleicht auch im Kader gewesen ist, weil wir einfach einen breiten Kader auch irgendwo haben, sind wir absolut überzeugt von David. Deswegen haben wir den Vertrag dann nochmal ausgedehnt und haben auch Milosch-Vertrag, der jetzt ausgelaufen wäre, in dem Zuge auch nochmal verlängert, weil auch da volle Überzeugung ist, dass Milosch ein Spieler ist, der spannend ist, der gute Voraussetzungen hat. Wir haben letztes Jahr den Spieler in die zweite Liga nach Polen verliehen. Die Leihe lief hervorragend, er hat am Anfang vielleicht noch ein bisschen Probleme gehabt, war dann nur ein Wechselspieler, irgendwann hat er sich bei Wisla Block durchgesetzt, die dann am Ende auch in die erste Liga aufgestiegen sind, die glaube ich mittlerweile sogar unter den ersten drei Mannschaften in der polnischen Liga sind als Aufsteiger.
Die waren eine ganze Zeit lang sogar Tabellenführer, richtig?
Genau, die waren dann auch eine Zeit lang sogar Tabellenführer, von daher hat die Leihe super funktioniert, er hat sich durchgesetzt, hat gespielt, war dann auch bei der U20-Nationalmannschaft dabei, hat auch dort gute Leistung gebracht, hat getroffen und hat sich dann leider in der Rückrunde schwer verletzt am Knie. Und deswegen sind wir froh, den Vertrag auch mit ihm verlängert zu haben, gerade jetzt auch in der Phase, wo es für ihn nicht einfach ist, für den Kopf her, dass der Vertrag ausläuft, dass er eine schwere Knieverletzung hatte und für uns war es ganz klar, dass wir den Vertrag verlängern wollen, dass wir den Jungen aufbauen wollen wieder, dass wir ihm die Zeit geben, in Ruhe wieder zu alter Stärke zu finden und ihn auch in der Situation nicht fallen lassen wollten.
Kannst du uns mal ein Update geben zu David und Milosch? Wie weit sind sie?
Ja, David ist ja voll im Mannschaftstraining, ja, schon seit Wochen und Monaten und Milosch ist im Teiltraining und ja, hoffentlich so im April, dass er wieder voll ins Mannschaftstraining wieder einsteigen kann.
Drücken wir die Daumen.
Milosz Brzozowski haben ja viele gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil er hier in der Profimannschaft noch gar nicht aufgetaucht ist, aber hat ja mehrere Jahre in der Hansa Nachwuchsakademie gespielt, hat auch schon dann, obwohl dann vom Alter her noch A-Jugend hätte spielen können, auch in der zweiten Mannschaft schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wo seht ihr ihn denn, wenn ihr dieses Vertrauen auch habt, diesen Vertrag mit ihm zu verlängern?
Ja, grundsätzlich ist Milosz halt von seinem Profilspann. Er kann linker Verteidiger oder linke Schiene spielen. Er kann bestimmt auch im linken Mittelfeld spielen. Er kann sogar von seinen Voraussetzungen her auf der 8 spielen, weil er ja ein Spieler ist, der ich sag mal, wenn er links spielt, auf und ab marschieren kann, der eine sehr, sehr gute Mentalität mitbringt, fußballerisch auch sehr, sehr gut ist, um Dinge aufzulösen. Ich sehe es jetzt, oder wir sehen es jetzt auch, Dani hat es, glaube ich, auch schon mal irgendwo betont gehabt, dass er sich freut, wenn Miloš irgendwann wieder komplett dabei ist, weil er unfassbar professionell auch für sein Alter ist. Also Professionalität, Mentalität, das sind schon mal sehr, sehr gute Charakterzüge. Ein sehr bodenständiger, bescheidener Junge, und von daher freuen wir uns irgendwann, ihn wirklich auch wieder auf dem Platz zu sehen.
Dann gab es ja noch... Ja.
Genau, hat auch einen sehr, sehr guten linken Fuß. Das muss man auch wissen. Linke Bahn, linker Verteidiger ist auch immer so eine Königsdisziplin dann auch in Deutschland. Von daher auch dort darf man nicht vergessen, dass er Linksfuß ist.
Und er ist auch Mentalitätsspieler, ne? Also ich habe ihn im Nachwuchs gesehen, ich habe ihn in der U21 gesehen. Der geht auch dahin, wo es wehtut, ne?
Ja, der geht dahin, wo es wehtut. Der macht die Meter für die Mannschaft und auch jetzt, obwohl er noch nicht im Mannschaftstraining ist, total akzeptiert, anerkannt, auch in der Kabine, weil er ja dort einer ist, wie ich es auch gesagt habe, bodenständig, demütig, fleißig, und das kommt hier immer sehr, sehr gut an.
Dann gab es noch zwei, drei andere Personalentscheidungen jetzt in der Winterpause. Es war ja klar, dass der Kader verkleinert werden sollte, weil dann, nachdem alle Spieler fit waren, es dann tatsächlich ja dann die 30 überstiegen hat. Mit Dominik Lanius haben wir uns von einem Spieler getrennt, wo man, ich glaube, das kann man auf einen kurzen Satz zusammenfassen, der hat einfach unheimlich viel Pech gehabt bei uns, ne?
Ja, das muss man so sagen. Ist halt sehr, sehr schade, weil wir ihn letztes Jahr auch geholt haben. Ich glaube, mit 1,95 Meter, wenn man ihn gesehen hat, schon eine Erscheinung. War auch in der Regionalliga West auch bekannt dafür, sehr kopfballstark, sehr gefährlich auch in der Offensive zu sein. Ich glaube, in der Saison sogar, meine ich, hat er 5 oder 7 Tore als Innenverteidiger gemacht. Und ja, hat es auch in den Momenten, das Testspiel im Sommer gegen Eintracht Braunschweig, wo er dann auch, als er reingekommen ist, gegen Chris Conte, der ein sehr, sehr schneller Querligaspieler ist, der 2-3 Mal auf ihn zugerannt ist, wo er dieses defensive 1 gegen 1 sehr, sehr gut gelöst hat. Ja, und da auch schon gezeigt hat, dass er echt wertvoll für uns auch sein kann. Und hat es auch in dem einen oder anderen Testspiel dann gezeigt. Kam dann leider diese schwere Verletzung am Knie, wo wir es dann erstmal konservativ versucht haben, nach Rücksprache auch mit seinem Arzt. Hat nicht hingehauen, leider. Und dann musste er nochmal operiert werden, hat da Zeit verloren. Von daher ist es schade, weil in den Momenten, wo er dann auf dem Platz war, ob es die Testspiele waren, ob es das Training war, hat er es angedeutet, dass er ja uns auch helfen kann. Und bei Dario war es halt auch mehr oder weniger bitter für den Jungen, weil er ist hergekommen, er hat einen guten Eindruck gemacht in den Spielen, wo er dann gespielt hat. Finde ich, hat er echt gute, solide Leistung gebracht für sein Alter. War dann ja schon in der Mannschaft drin gegen 1860, hat von Beginn an gespielt. Ich finde auch, in dem Spiel hat er echt die ersten Minuten sehr, sehr guten Eindruck gemacht, bis er sich dann leider in einem Pressschlag auch am Knie verletzt hat. Hatte dann keine OP gehabt, aber eine musste konservativ behandelt werden und war einige Wochen raus. Dann hat er irgendwann, glaube ich, nochmal beim Sprinttest noch eine Muskelverletzung gehabt. Also auch da maximal unglücklich gelaufen. Und in der Phase haben sich einfach, ob das letzte Saison war oder auch diese Saison ist, die anderen auch irgendwo festgebissen. Da sind wir halt einfach auch sehr, sehr gut aufgestellt in der Defensive. Von daher ist es für Dario auch unglücklich gelaufen. Und da war es uns einfach wichtig, dass wir ihn nochmal verleihen können.
Also die Rede ist von Dario Gebur, Innenverteidiger,
den genau.
wir nach Chemnitz ausgeliehen haben. Genau. Wie ist das gelaufen? Also hat Chemnitz gesagt, Mensch, Innenverteidiger, da haben wir schon ein bisschen Defizite. Oder habt ihr geguckt oder habt was mitbekommen? Oder also ist es mehr proaktiv von unserer Seite, dass wir einen Spieler dann anbieten, dem wir dann auch zu Spielzeiten verhelfen wollen? Oder melden sich die Vereine dann eher beim FC Hansa? Ja.
In so einem Fall, wo dann die Fronten geklärt sind, auch zwischen Spieler und uns und dem Berater, beidseitig. Also wir versuchen dann mal mit den Vereinen, mit denen oder wo wir einen Draht haben, zu sprechen, ob sie noch einen Innenverteidiger suchen. Der Berater spricht mit Vereinen und manchmal kommen die Vereine auch, wie in diesem Fall, auf uns nochmal zu und sagen, wir haben gehört, dass ihr ihn eventuell nochmal abgeben, verleihen wollt. Wir suchen gerade, und am Ende waren es bei Dario, glaube ich, auch 3 Vereine, die interessiert waren aus der Regionalliga. Und da gehen wir dann auch tiefer dann rein mit unserem Scouting und sagen, okay, welcher Verein macht dann auch Sinn für uns als Laie? Was ist die beste Laie vielleicht für ihn oder für Tim Krohn? Und da machen wir uns natürlich auch viele Gedanken, wie spielt der Verein, wer ist Trainer, um zu gucken, dass da die Laie dann auch gut funktioniert.
Zumal die Kader in der Regionalliga bei weitem nicht so groß sind, wie es in der dritten Liga ist, sodass ja auch garantiert ist, dass die Spieler, wenn sie dann dorthin verliehen werden, auch wenn sie fit sind, logischerweise auch viel Spielpraxis dann bekommen. Ne?
Ich glaube, im Fußball Garantien wirst du nie bekommen. Muss halt gucken, dass du irgendwann das Gefühl hast, sowohl der Spieler als auch wir, dass der Verein dann auch so überzeugt ist, dass sie den Jungen haben wollen. Aber am Ende müssen die Jungs, egal wo sie sind, ob sie bei uns sind oder dann eine Liga tiefer gehen in die Regionalliga, müssen gute Trainings- und Spielleistungen bringen, dass sie dann noch spielen.
Nun haben wir schon über Abgänge, Vertragsverlängerungen gesprochen, über Laien, nur nicht über unseren Neuzugang, denn den haben wir ja auch. Mit Lukas Kunze haben wir einen neuen Spieler hier im Hansa-Team. Warum, wieso, weshalb habt ihr euch für ihn entschieden? Was macht ihn aus? Warum passt er zu Hansa?
Ja, auch da haben wir uns über Monate sehr viele Gedanken gemacht, weil ja, wir bis vor dem Ingolstadt-Spiel 12 Spiele in Folge nicht verloren haben und gerade in so einem Flow drin waren und auch in der Kabine die Jungs sehr, sehr gut miteinander harmonieren. Das heißt, jede Bewegung, die reingeht oder rausgeht im Kader, macht auch was mit der Hierarchie. Und auch da diskutieren wir sehr, sehr viel, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, und haben uns dann entschieden gehabt für die Breite auch und ja, nochmal auf dieser Achterposition, weil ich sag mal, Benno, der kann Achter spielen, der kann Zehner spielen, Jonas kann Sechser spielen, kann Achter spielen. Sadie hatte dann leider ein, zwei Wehwehchen in der Hinrunde gehabt, wo du dann auch nicht weißt, hält das vielleicht nicht. Adi kommt jetzt nach einer schweren Verletzung zurück, so, der ist vielleicht auch noch nicht bei 100%. Und da wollten wir einfach nochmal jemanden haben, der charakterlich auf jeden Fall hier reinpasst, der sportlichen Mehrwert hat, und beides bedient Lukas. Lukas ist zweimal aufgestiegen mit mir zusammen in Osnabrück und auch mit Arminia Bielefeld, der ein Spieler auch ist, der sehr, sehr Trainings- oder hat einen hohen Trainingsfleiß, gibt in jedem Training alles. Auch im Spiel sehr laufstark, erkennt die Räume, ist auch einer, der dann in beide Richtungen arbeitet, also nicht nur in die Offensive, auch nach hinten viel für die Mannschaft macht, der dann auch mal seine langen Gräten drin hat und auch mal ein bisschen unangenehmer und ekliger gegen den Ball ist. Ich glaube auch immer seine Tore und Torvorlagen in der Liga gemacht hat auf der Position. Und von daher freue ich mich, dass wir Lukas auf jeden Fall dazugeholt haben. Und der, glaube ich, auch sehr gut angekommen ist und sich auch hier sehr, sehr wohl fühlt. Und dadurch, dass diese Frage dann auch vielleicht nachher nochmal von dir kommt oder auch schon mal aufgeploppt ist, warum wir am letzten Transfertag nicht nochmal Naderi nachbesetzt haben. Auch dazu nochmal ganz klar, dass wir, wie gesagt, seit Sonntag nach dem Ingolstadt-Spiel hat das eine enorme Dynamik genommen. Natürlich haben wir immer einen Schattenkader und haben eine Short- und Longlist, wo wir dann immer gucken, auf jeden Position, dass wir da auch agieren können. Aber es war einfach auch, ja, mehr oder weniger gab es diese Einigung mündlich um 3 Uhr früh, Montag 3 Uhr früh, und klar gab es nochmal 4 Sachen, wo wir nochmal reingehorcht haben, ob wir nochmal jemanden holen, aber am Ende wollen wir da auch nicht in einen Aktionismus verfallen, zu sagen, so, da wurden Zahlen aufgerufen, da wurden, weiß ich nicht, da ist es auch so gewesen, dass andere Vereine irgendwelche verrückten Sachen aufgerufen haben und ja, wir auch irgendwo für uns ja gesagt haben, so, wir haben jetzt aktuell, weiß ich nicht, 5 oder 6 Offensivspieler, Maxi Kraus, Chrisken Zombie, David Hummel, Adi Lebo, die aktuell irgendwo auf der Bank sind oder vielleicht mal nicht im Kader gewesen sind, die alle auch irgendwo das schon in der zweiten oder dritten Liga gezeigt haben, und dann lieber auf die Gruppe zu setzen, als irgendwas zu machen, wo man am Ende dann ja auch nicht glücklich wird.
Genau, das ist ja generell irgendwie auch euer Credo, immer nicht nur jemanden zu holen, um eine Lücke zu füllen, sondern dann muss es auch rundum Sinn machen, und insofern ist das ja nur konsequent.
Und auch da weiterhin sind wir absolut von den Jungs auch überzeugt, und ja, es wird jetzt spannend zu sein, auch wie wir mit dem Trainerteam zusammen auf diese Situation reagieren, vielleicht taktisch noch mal ein bisschen flexibler werden von der Formation her etc. So.
Ich habe dazu gleich nochmal eine Frage, aber vorher noch, hat es es leichter gemacht, dass du Lukas so gut kanntest aus deiner Osnabrücker Zeit, dass du zum einen wusstest, wie er sportlich tickt, logischerweise, und auch wie er menschlich tickt, so dass es, ich sag mal, so eine Sache vielleicht in 3 Telefonaten dann auch erledigt ist?
Ja, definitiv. Wir haben 2,5 Jahre gut und erfolgreich zusammengearbeitet. Ich habe es weiterverfolgt. Auch seine Zeit in Bielefeld, wo er am Ende auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 27 Spiele gemacht hat, einige von Beginn an, einige als Einwechselspieler, der immerhin auch noch im DFB-Pokal einige Spiele von Beginn an gemacht hat, im DFB-Pokal-Finale sogar auch noch eingewechselt worden ist und fast ein Tor gemacht hätte. Natürlich haben wir es weiterverfolgt und dadurch, dass man 2,5 Jahre gut zusammengearbeitet hat, kenne ich ihn natürlich sehr, sehr gut.
Dann ist noch einer ganz kurz unter den Tisch gefallen vorhin. Du hast ihn einmal ganz kurz erwähnt, das ist Tim Krohn, den wir verliehen haben. Da ging es tatsächlich in erster Linie darum, Spielpraxis zu sammeln. Ich hatte mir das mal angeschaut. Die waren wirklich sehr dünn besetzt, Oberhausen, im Sturm. Da ist dann auch dann die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich das, was er erfüllen soll, nämlich ein bisschen Spielpraxis sammeln und Tore schießen, dann auch ein bisschen einfacher vielleicht gegeben, ne?
Ja, auch da war es dann so, dass Tim Krohn irgendwann auf uns zugekommen ist, auch mit seinem Berater. Und ja, auch in der Rolle, wo er jetzt zuletzt gewesen ist, unglücklich gewesen ist. Und wir haben die Situation auch offen mit ihm besprochen. Und da geht es uns einfach darum, bei den jungen Spielern, die wir haben, wenn sie dann irgendwann nicht auf Spielminuten kommen. So, er hat ja auch schon in der Regionalliga letztes Jahr gespielt. Er hat jetzt genug Oberligaspiele gemacht. Oberhausen war schon Sommer ein Thema, die um den Aufstieg spielen, die einen guten Trainer haben und auch einen spannenden Kader haben und eine ähnliche Fußballphilosophie haben. Von daher hatten sie einen guten Plan mit ihm, haben es auch uns irgendwann auch gesagt, was der Plan mit ihm ist. Und von daher, glaube ich, auch wichtig für ihn, jetzt so einen Schritt zu gehen zum Traditionsverein mit gewissen Erwartungen, mit gewissen Ansprüchen, hoffentlich viel Spielzeit zu sammeln, vielleicht sogar mit Oberhausen aufzusteigen, um dann auch wieder weiter in seiner Entwicklung zu sein, um hier den nächsten Step bei uns zu machen.
Über eine Personalie müssen wir auch noch sprechen, die ja auch so, ja, es ist irgendwie eine schräge Geschichte, Albin Berisha. Was ist da der Stand der Dinge?
Ja, der Stand der Dinge ist, dass wir Albin geholt haben und Albin, ja, leider diese Erwartungen, die wir vielleicht auch an ihn gehabt haben, nicht erfüllt hat. So charakterlich ist es ein sehr guter Junge, nur wir haben halt jetzt seit 3 Transferfenstern mit ihm offen gesprochen, dass es keine sportliche Perspektive hier gibt. Und natürlich müssen wir akzeptieren, so, dass er einen Vertrag hat. Das ist dann so. So, die Verträge werden immer beidseitig unterschrieben. Das ist keine Einbahnstraße. Nur irgendwann muss er das für sich selbst entscheiden, ob er den Vertrag aussitzen möchte oder halt was für seine Karriere tun möchte. Ist es seine Karriere? Ist nicht meine Karriere? Jeder tickt da anders. So, und wenn er der Meinung ist, er sitzt lieber seinen Vertrag aus, dann müssen wir das akzeptieren, weil er einen Vertrag hat. So, und jeder geht da anders mit um. Ich sage, am Ende hat er jetzt vielleicht 1,5, 2 Jahre kein Fußball mehr gespielt. Und wenn er mit der Situation unglücklich ist oder mit der Situation glücklich ist, dann muss man das auch irgendwo akzeptieren. So, ich habe anders getickt als Spieler. Ich wollte immer spielen. Und wenn du spielst, bist du halt auch im Fokus, kannst wieder 1 Schritt zurück machen und wieder 2 Schritte nach vorne. Und da tickt halt jeder anders. Und von daher, ja, ist es auch teilweise kurios. Wir sind da mit seinen Beratern im Austausch. Dann gibt es mal wieder irgendwo eine Annäherung. Dann ist man vielleicht wieder klar. Dann werfen sie wieder die Absprache irgendwo über ein Board und haben wieder andere Ideen. Ist mehr oder weniger so eine never-ending Story. Aber nochmals, natürlich akzeptieren wir das, dass er einen Vertrag hat. Verstehen müssen wir es nicht.
So ein paar Transferfenster sind ja noch offen. Das heißt, man kann noch theoretisch Spieler abgeben in einige Ligen. Ist da bei dir die Hoffnung da, dass da noch was passiert in Sachen Albin? Oder hast du da eigentlich im Prinzip innerlich schon einen Haken hintergemacht, dass er bis zum Ende seines Vertrags hier sein wird?
Ja, am Ende, die Hoffnung im Fußball verliert man nie. Und man sieht ja auch, wie schnelllebig dieses Fußballgeschäft einfach auch ist, in alle Richtungen. Und von daher, ja, wird man sehen, klar, das eine oder andere Land hat das Transferfenster oder ist das Transferfenster noch auf, aber schlussendlich liegt der Ball bei Albin und seinen Beratern.
Kann man da nicht mal in so einem Vier-Augen-Gespräch so wirklich dass man sagt, jetzt mal wirklich weg von ich bin der Manager, du bist der Spieler, wir unterhalten uns mal beide als ganz stinknormale Menschen. Kriegt man das nicht hin, dem Jungen das ein bisschen zu vermitteln?
Ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir diese Gespräche hatten, ob ich, ob Ben, ob der Trainer, und ja, am Ende ist er auch da wieder, entscheidet das anscheinend sein Berater, und das muss man dann auch irgendwo akzeptieren. Nochmals, am Ende spielst du Fußball, irgendwann beginnst mit deinem beginnst als Fußballer in Kindestagen und das, machst das aus Spaß, aus Hobby. Wenn du Glück hast, kannst du es irgendwann als dein Hauptberuf machen, wo du damit auch, wie gesagt, gutes Geld verdienen kannst und irgendwann Steps machen kannst. Aber innerlich bist du Fußballer, so, und wenn du wirklich innerlich ein Fußballer willst, bist, dann willst du halt einfach Fußball spielen und willst nicht einfach ja abhängen und nur von außen zu gucken. Aber nochmals, er tickt jeder anders. Ja.
Die Hoffnung geben wir nicht auf, dass sich da vielleicht auch noch eine für alle Seiten gute Lösung findet. Denn wie du schon sagst, als Fußballer macht es am meisten Spaß, wenn man auch Fußball spielt. Ich habe noch zwei Fragen, die mir mit auf den Weg gegeben worden sind, nachdem ich erzählt hatte, dass wir uns heute treffen und dass wir dieses Gespräch haben. Und zwar hat mich jemand ganz konkret gefragt, und ich fand die Frage sehr spannend: Wie schafft es ein Amir Shahbozadeh, so hart zu bleiben und sich einen bestimmten Punkt vorzunehmen, unter dem es kein Ja geben wird? Weil irgendwann wird man doch nervös, wenn man diese ganzen Summen ständig hört.
Ja, ist halt auch spannend, dass man immer sagt, dass ich ein harter Verhandler bin. Also wenn ich irgendwo anrufe bei anderen Vereinen, so, da habe ich irgendwann auch, oder habe ich auch das Gefühl, dass andere Vereine da deutlich anders auch agieren. So, ich kriege auch nicht jeden Spieler, oder ich kriege auch nicht, wenn ich jetzt an Ryan wieder denke, ich habe es ja vorhin erzählt, wie wir Ryan geholt haben, über wie viele Wochen und vielleicht Monate das ging, bis wir irgendwann dann durchgekommen sind. Also auch da, wir kriegen nichts geschenkt, und am Ende geht es ja auch gar nicht um hart zu sein oder sonst was. So, ich glaube, ich habe ein vernünftiges Netzwerk und kann das schon dann irgendwo einordnen, wie der Markt in Deutschland aussieht, wie der Markt international aussieht. Und du natürlich dann auch schaust, okay, wo passiert was, welche Dominosteine fallen, weil das auch Auswirkungen auf, ja, ich sag mal, den Gesamtmarkt irgendwo hat. Und ich sag mal, ich habe, weiß ich nicht, 15 Jahre war ich in Deutschland Fußballprofi, sicherlich diese Zeit hilft dir, baust ein gewisses Netzwerk auf. Ich bin jetzt seit über 7 oder 8 Jahren irgendwo in der ersten Reihe als Sportdirektor, so, dann baut sich das Netzwerk, was du hast, vielleicht nochmal ganz anders aus. Ich habe 3,5 Jahre in Österreich in der Bundesliga gearbeitet, dann entwickelst du natürlich nochmal ein internationales Netzwerk, und am Ende, ja, haben wir schon einige Deals in Österreich gemacht, um da wieder einen zu nennen, Sascha Kalajdzic, den wir damals auch nach Stuttgart transferiert haben. Wir haben damals einen Jungen gehabt, ich habe es ja erwähnt, den Deal nach England. Von daher, wir haben ja einige Deals gemacht, aber manchmal geht das auch nicht und klappt es auch nicht. So, von daher, ja, als harter Verhandler, wenn man mir das nachsagt, okay, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt was Negatives.
Und gibt es einen Punkt, wo man nervös wird und sagt, oh mein Gott, nicht, dass ich den Bogen jetzt hier überspanne?
Eigentlich nicht, weil du dann irgendwann auch in deine Routine reinkommst und ja, diese Erfahrung, die du jetzt auf nationaler, internationaler Ebene hast und einige Deals vielleicht gemacht hast, das gibt dir dann auch irgendwo eine Sicherheit, und war vielleicht am Anfang so, als ich in Österreich begonnen habe, wenn man gewisse Angebote erhalten hat, wo du dir natürlich einen Kopf machst oder so ein Deal eine Minute vor Schluss über die Bühne geht in Österreich, klar, bist du dann vielleicht ein bisschen unruhiger, aber mittlerweile kommt dann auch eine Sicherheit, eine Routine rein, und schlussendlich habe ich das Vertrauen und die Rückendeckung der Gremien, und damit fühlst du dich natürlich auch nochmal besser.
Zwei Fragen waren. Ja, ich war, genau, die letzte Frage habe ich jetzt noch, und zwar auch eine sehr interessante Frage. Hast du in den Vertrag mit reingehandelt, dass wir dann Ryan mit seinem neuen Verein im Sommer dann hier sehen? Wir haben ja schon einige Vereine in der Sommervorbereitung gesehen von internationalem Format. Ich meine, das hätte sich ja tatsächlich mit angeboten.
Du weißt ja, ich darf keine Vertragsdetails preisgeben, aber natürlich wäre es schön, und man hat ja jetzt auch irgendwo eine vernünftige Lösung für alle Parteien gefunden, wenn Glasgow Rangers irgendwann hier nochmal zum Testspiel kommt mit dem mit ihrem deutschen Trainer, mit Danny Röhl, und ich glaube auch auf der Ebene jetzt zwischen dem Sportdirektor und mir, ja, gab es jetzt viele Telefonate, viele Verhandlungsrunden, aber es war immer professionell und auf Augenhöhe und das war auch nie irgendwie unter der Gürtellinie, von daher wäre es schon cool, in den nächsten Monaten, nächsten Jahren, dass Glasgow hier auch nochmal zum Testspiel kommt.
Wir probieren erstmal Watford aus.
Oh ja, das wird großartig.
Das wird ja auch nochmal ein besonderer Höhepunkt jetzt in diesem Jahr, in der Sommerpause. Ja, ist das für dich auch ein besonderes Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Am Ende, ja, kann ich es ja mal ein bisschen mal sagen, dass ich einen vernünftigen Draht auch nach Italien habe, nach Udinese. So, Udinese und Watford sind zwei Kooperationsvereine und dadurch, dass ich auch die Leute da ein bisschen kenne und einen guten Draht habe und es jetzt teilweise schon ein freundschaftliches Verhältnis ist, hat man natürlich beide Vereine irgendwo auch immer aus der Ferne betrachtet. Ich selber bin noch nie zum Fußballspiel in England gewesen, von daher, ja, auch die leben ja den Fußball, ist eine geile Fußballtradition. Watford, ein Verein, der in der Premier League spielt und teilweise jetzt in der Championship spielt, die pendeln so ein bisschen zwischen der ersten und zweiten Liga da in England und ja, dadurch, dass es natürlich auch der Wunsch war und die unsere Fans sich jahrelang nach so einem internationalen Testspiel gesehnt haben, ich glaube auch Hansa war noch nie auf der Insel, ich glaube in England noch nicht, von daher ist es einfach ein Highlight für alle, ein besonderer Moment und ja, ich glaube 6.000 Tickets innerhalb von, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden weg gewesen.
Ja.
Das zeigt auch, was für einen Stellenwert dieses Testspiel auch für alle hat. Und da freuen wir uns einfach drauf, wenn die Saison dann irgendwann zu Ende ist, um in der Vorbereitung dann alle nach London zu fahren, um ein cooles Ereignis, Erlebnis als Verein erleben zu dürfen, was uns sicherlich auch nochmal noch mehr zusammenschweißt.
Siehst du, so abgezockt ist er nämlich gar nicht. Der kann sich auch nochmal so richtig freuen auf bestimmte Highlight-Spiele. Wir haben zwar schon fast hier eine Stunde gesprochen, aber lass uns kurz nochmal über die Saison sprechen. 22 Spieltage haben wir jetzt geschafft. Ganz kurzes Fazit, wie zufrieden bist du mit der Mannschaft, mit der Leistung? Perspektivisch gesehen, was muss noch passieren? Wo siehst du noch Ecken und Kanten, die wir noch fein machen müssen?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir sind schlecht gestartet. Wir waren nach dem 10. Spieltag gerade so über dem Strich. War natürlich auch eine unschöne Situation, weil wir uns nach der letzten Saison dann schon mehr erhofft haben. Wir haben ja schon die Gründe genannt. Es gab einige Gründe, Verletzungssorgen in den ersten 10 Spielen, wo du 5 Offensivspieler hast, die dir dann auch irgendwie irgendwo fehlen. Dass wir da als Verein zusammengehalten haben, dass wir die Ruhe bewahrt haben, dass wir da auch wieder irgendwie zusammen durch dieses Tal gegangen sind, was uns dann ein bisschen gestärkt hat und in Summe dann 12 Spiele nicht verloren haben. Jetzt haben wir mal wieder, was auch völlig normal ist, also wir werden nicht durch die Liga marschieren, dass wir jetzt mal einen auf den Deckel bekommen haben und unsere Schlüsse wieder daraus ziehen müssen. Von daher, ja, glaube ich, sind wir grundsätzlich zufrieden, dass die Tendenz sehr positiv ist. Wir haben nur noch 3,5 Monate, dann ist die Saison schon wieder vorbei. Knapp 3,5 Monate, also auch nicht mehr viel. Und wenn man die Augen zumacht, ist die Saison auch schon irgendwo vorbei. Trotzdem gucken wir jetzt auf das nächste Spiel gegen Hoffenheim 2, die hier schon in der, im Hinspiel gezeigt haben, was für eine Qualität die Jungs haben. Auch wenn sie jetzt 2-3 Jungs verloren haben, haben sie jetzt auf den letzten Drücker nochmal 2-3 Qualitätsspieler geholt für 7-stellige Summen, die sicherlich auch am Sonntag gegen uns spielen werden. Und von daher gucken wir jetzt auf das Spiel und gucken, dass wir ja nochmal in den 3,5 Monaten alles raushauen und am Ende gucken, wo wir stehen.
12 Spiele ohne Niederlage vorher haben ja auch bewiesen, dass die Jungs das drauf haben, auch kontinuierlich gute Leistung abzurufen. Und wenn mal zwischendurch eine Niederlage dabei ist, dann kann man damit ja leben, wenn man dann vielleicht wieder eine kleine Serie starten kann. Weil wenn man sich das anschaut, wie es in der Tabelle aussieht, ich glaube, die ersten 8 sind nur 5-6 Punkte auseinander. Da muss man kontinuierlich dann auch punkten dann, ne?
Ja, die Liga ist sehr, sehr eng. Das sieht man schon die ganze Zeit. So, in der dritten Liga haben alle dieselben Fernsehgelder. Und ich sag mal, wenn du vielleicht im Durchschnitt in der Liga bei 6 Millionen Gesamtbudget liegst und in der Spitze vielleicht bei 8,5 Millionen, so, dann ist das im Fußball nichts. Da sind halt in der ersten und zweiten Liga deutlich größere Unterschiede, weil einfach die Fernsehgelder deutlich höher und deutlich unterschiedlich sind. in der zweiten Liga, glaube ich, die kleineren Vereine oder die Vereine, die vielleicht nicht so performt haben die letzten Jahre, liegen vielleicht bei 8 Millionen Euro Fernsehgeldern. Ich glaube, letztes Jahr der 1. FC Köln lag vielleicht bei 20 oder 24 Millionen Fernsehgelder. Das sind halt deutliche Unterschiede. Ist dann auch immer nie garantiert, dass du sportlich erfolgreicher bist. Aber deswegen ist die dritte Liga halt deutlich enger.
Dann hoffen wir, dass es nicht mehr so lange dauert, dass wir da nichts mehr mit zu tun haben.
Okay. Amir, ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Ja, uns allen, nicht nur dir, sondern uns allen. Viel Erfolg für das Spiel am Sonntag gegen Hoffenheim 2 und natürlich auch für die restliche Saison, auf dass es entspannt, ruhig und nicht ganz so nervenaufreibend wird, dass alle gesund bleiben, verletzungsfrei. Und ja, also ich bin sehr beruhigt. Du hast gesagt, ihr habt große Hoffnung und großes Vertrauen in unseren Kader. Und das haben wir, glaube ich, auch. Das ist ja der FC Hansa Rostock. Also insofern müssen wir uns keine Gedanken machen.
Super, vielen Dank.
Ja, das war der Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion direkt in dein Ohr mit einem mega spannenden und sehr im Plauderlaune verharrenden Amir Shahbozadeh. Vielen herzlichen Dank, dass du uns diese ganzen Einblicke den Hansa-Fans und Mitgliedern gewährt hast und seid gespannt. Wir werden auch beim nächsten Mal am Hansa-Podcast wieder interessante Gesprächspartner für euch haben. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und denkt immer dran, keiner wird uns jemals trennen.
Hey Hansa-Fans, der Hansa-Podcast wurde euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.